Beachte bitte unseren Disclaimer.
Lebe im Rahmen deiner Möglichkeiten und spare, damit du investieren kannst. Charlie Munger. Und damit herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 216, der Depotrückblick des Monats November, der jetzt zur Vergangenheit gehört. Philipp, du sagst es eingangs mit einem Zitat, der liebe Charlie Munger, mit 99 Jahren, er hat die 100 leider nicht vollbekommen, aber ich glaube, er blickt auf ein doch sehr, sehr erfolgreiches und auch wahnsinnig spannendes Leben zurück. Also ich weiß gar nicht, was man da sagen soll. Ich fand die Nachricht sehr schockierend diese Woche und ja klar, irgendwann musste man auch mal das lesen, aber es ist natürlich immer traurig, wenn es dann auch soweit ist.
Wir werden ihn aber später noch ehren. Versprochen, ich habe ihn heute mitgebracht und ich würde gleich mal noch sagen, was ich noch so ein bisschen mitgebracht habe.
Klar.
Dazu Bridgewater, ja, einer der größten Hedgefonds der Welt, will in das Thema oder über das Thema KI investieren. Wie sie das machen, haben sie erzählt. Dann scheint so, dass ADNOC wieder ein Unternehmen übernehmen will. Hast du davon schon gelesen?
Nur grob, ja.
Ja, und die Lufthansa bläst ein Start-up, also einen möglichen Verkauf ihrer Techniksparte, auch darüber müssen wir sprechen. Dann sprechen wir natürlich über Charlie Munger und ganz klar, die Aktienrente wird verschoben. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Dann geht's in die Depots und dann gibt's natürlich nochmal die Investment-Idee der Woche. Dann gibt's natürlich auch nochmal diese Woche unsere Spekulation. Das wird natürlich auch nochmal ganz interessant, weil wir haben noch ungefähr so 2 bis 3 Wochen. Und wir kriegen ja ganz viele Aufrufe, Marcel, tatsächlich zu Fragen, was haltet ihr davon, wenn ich nochmal jetzt hier was verkaufen würde etc. Oder wie ist das mit einem Sparerpauschbetrag? Könnt ihr das nochmal erwähnen mit der Steuer? Wir haben uns jetzt überlegt, wir machen das nächste Woche. Wir können euch leider da auch nicht wir dürfen keine Anlageberatung machen, ja? Und deswegen, ihr könnt, wenn ihr möchtet, uns eure Fragen auf Instagram schreiben oder natürlich info@modernvalueinvesting.de. Einfach eine E-Mail und dann könnt ihr zum Beispiel schreiben, Mensch, ich überlege jetzt bei Zoom auszusteigen oder bei dir jetzt in vollen Händen nachzukaufen oder was auch immer, ja, also meine Großmutter möchte anfangen zu investieren, macht ein Bausparer jetzt dann noch Sinn, ja oder nein?
Ein Schifffonds.
Ja, ein Schifffonds. Also, und dann werden wir das natürlich nächste Woche hier anonymisiert besprechen, weil dann können wir tatsächlich auch unsere eigene Meinung dazu geben, aber wir dürfen uns auch hier nicht aufs Glatteis begeben, muss man tatsächlich sagen, also für alle, die eine Frage schon gestellt haben, ihr seid nächste Woche mit dabei. Wir haben eine schöne Liste. Und wenn es so eskaliert, dann lassen wir auch mal vielleicht mal ein paar Themen weg. Gucken wir mal, was da alles bei rauskommt. Du hattest eine schöne Woche?
Ja,
der
absolut.
Der Schnee ist da.
Das ist richtig. Ich bin auch ordentlich über Schnee gefahren. Ich war auch tief im Thüringer Wald mit unterwegs. Und muss sagen, war mal wieder ganz schön kalt. Nichtsdestotrotz gab es Quartalszahlen. Und da auch sehr spannende, die ich heute mitgebracht habe. Außerdem möchte ich auch über einen IPO, der ansteht, sprechen mit dir. Es gibt eine große Übernahme, die getätigt wird, beziehungsweise auch eine Fusion, die es wohl zu geben scheint.
Ich bin involviert, so wie du mir gesagt hast.
Ja, offensichtlich. Ich wusste noch nicht mal was davon. Dann geht es kurz noch um die Inflationsrate sowie einen Top oder Flop, wo ich mich nicht entscheiden konnte, aber ich glaube, einen Flop daraus zu machen. Ich würde auch nicht lang fackeln und direkt noch unsere Werbepartner heute ansprechen. Wir haben mit der Consorsbank den lieben Stefan mit dabei. Der wird auch heute nochmal im Rahmen des Podcasts die Marktlage einordnen. Natürlich auch die Aussichten auf das nächste kommende Jahr, beziehungsweise auf den nächsten Monat nochmal erläutern. Und insofern bin ich jetzt schon gespannt, was er da uns zu sagen hat.
Und dann natürlich der Monat kalt und dunkel. Und tatsächlich, Marcel, meine Stromkosten eskalieren gerade.
Steigen.
Und es ist total spannend, weil ich ja jetzt erstmalig seit dank Soli auch, dank der PV-Anlage, habe ich ja Zugang zu dem Enphase-Portal und ich sehe tatsächlich, wie viel Strom man doch verbraucht. Und du wirst dich wundern, mein Freund, ich mach's mal ganz kurz auf.
Ja.
Also alle, die auf YouTube zuschauen, sehen das jetzt auch. Ich sag dir jetzt mal den Monat, ja, also es ging ja los im August. Da habe ich verbraucht 242 kW, bezogen 74 kW. Also da hatten wir eine Netzabhängigkeit von 31%. Dann kam der Speicher dazu, 5% im September. Unfassbar, oder?
Ja.
10,9 kW bezogen, 243 verbraucht und nochmal 435 kW eingespeist. Unfassbar. Im Oktober, es wurde ein bisschen kälter, gehen wir auf eine Netzabhängigkeit von 29%. Also 94 kW bezogen, aber man muss dazu sagen, Einfamilien, also Doppelhaushälfte mit Luftwärmepumpe, wir machen Warmwasser etc. alles über Strom. Ja. Im November Netzabhängigkeit 76%. Aber auch hier, also haben wir 409 kW bezogen. Nichtsdestotrotz haben wir 155 kW nochmal produziert. Ja. Also und jetzt ist der November vorbei. Es wird total spannend, wie es natürlich dann jetzt in der ganz kalten Jahreszeit im Dezember also da kommen wird. Aber ich glaube tatsächlich, Marcel, man sollte ja immer dann kaufen, wenn es keinen interessiert, und so ein bisschen antizyklisch investieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt vielleicht tatsächlich der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um eine PV-Anlage vielleicht zu kaufen fürs nächste Jahr, sich vielleicht auch Preise zu sichern oder auch hier in Preisverhandlungen zu gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige sich freuen, wenn sie doch ein bisschen was zu tun haben, wenn wir vielleicht einen milden Winter bekommen oder gleich im Frühjahr aus dem Vollen schöpfen können. Was denkst du denn?
Ja, das sehe ich genauso. Gerade auch die Auftragslage sollte hier ein bisschen schwächer sein, also so langsam schwächer werden. Einfach schon, klar, Saisonalität. Und außerdem sehen wir ja auch, dass die Solar-Hersteller ja alle so ein bisschen stolpern aktuell. Ich glaube, da werden die Preise durchaus noch ein bisschen fallen, beziehungsweise dann auch die Preise fürs Draufsetzen. Und vielleicht hat man hier sogar einen guten Partner an der Seite.
Denke ich auch. Also ich kann Soli nur wärmstens empfehlen. Ich nutze es selber. Ich habe auch komplett die Anlage voll bezahlt. Und wenn du dich für eine PV-Anlage von Soli interessierst, dann schau doch mal in die Shownotes. Da findest du den Link. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, folg uns auf Instagram. Ich antworte dir da dann auch gerne. Und jetzt Marcel, was ist passiert im Bereich der Quartalszahlen?
Ja, Salesforce hat schon gemeldet und da wollte ich gleich mal einsteigen. Ich bin investiert, also da der Disclaimer-Hinweis, hervorragende Zahlen, gerade auch seitens des Gewinns ist man über den Analystenschätzungen gelandet. Der Umsatz mit 11% Wachstum im Jahresvergleich auch mit ordentlichen 8,72 Milliarden US-Dollar, also auch hier sehr, sehr deutlich. Die Umsatzprognose wurde leicht gesenkt, aber und das hat dann gleich wieder Auftrieb gegeben. Man hat trotzdem bei den Gewinnen und Cashflow die Prognose erhöht. 11% Wachstum wird bleiben. Und das sind insgesamt gute Zahlen. Da wurde auch seitens von dem CEO Benioff durchaus weniger erwartet anfangs. Aber man hat sich hier wirklich solide geschlagen in diesem Quartal. Und insofern bleibe ich hier gerne investiert. Die Aktie konnte sehr positiv zulegen innerhalb des Tages mit knapp 10% am Anfang. Und dann doch, ich sag mal, aufgrund eines eher schwächer werdenden Marktes dann runter Richtung plus 5%. Trotzdem bleibe ich natürlich hier investiert. Ich finde das weiterhin ein sehr starkes Unternehmen.
Ich sehe hier aber auch gerade plus 6,6%.
Ja genau, also 6,6 sind es aktuell wieder. Okay, dann ist ein bisschen hin und her gerutscht heute. Insofern, wir nehmen auch heute zum Donnerstag auf, das vielleicht noch zu sagen am Abend, um den Kenntnisstand hier auf den
also Glückwunsch an alle, die hier vor exakt 12 Monaten eingestiegen sind, 61%, year to date die Aktie auch 81%, also hat richtig Fahrt wieder aufgenommen.
Ja, ich hatte ja nachgekauft, als die Aktie im starken Tief war und deswegen merke ich jetzt den Hebel tatsächlich. Also dadurch, dass ich da mal noch eine gute Hälfte davon, aber 50% der bestehenden Position nochmal nachgekauft hatte, merke ich jetzt, wie das kickt und das macht natürlich Spaß.
Also ganz ich finde die Aktie, muss ich auch sagen, jetzt nicht zu teuer bewertet.
Nee, würde ich auch so sehen. Und vor allem für die Stabilität in dem technologischen Sektor, ne? Das muss man auch sehen. Dann, wie schon letzte Woche angekündigt, gab es Cybersecurity-Quartalzahlen. Angefangen hat Zscaler am Anfang der Woche mit doch hervorragenden Zahlen. Hier hat man ein Quartalswachstum, im Vergleich zum Jahres, also vom letzten Jahr, das gleiche Quartal, 40% Wachstum, 400 oder fast 500 Millionen US-Dollar Umsatz. Das sind 23 Millionen mehr und das ist schon prozentual ein ordentlicher Beat. Auch im Gewinn hat man doch zulegen können, was ein wenig in der Magengrube bei den ein oder anderen Investoren war, weshalb die Aktie erstmal im Minus war, waren die Billings, die waren etwas unter den Erwartungen, also sprich die vorher vorangegangenen Buchungen und danach startete die Aktie wieder durch im Bullenmodus, einfach weil der Markt erkannte, dass das hier wirklich sehr, sehr starke Zahlen sind in einer doch eigentlich unsicheren Zeit. Dann ein bisschen später CrowdStrike mit Quartalszahlen. Ebenfalls also sehr, sehr stark. Hat
sich stark muss man, entwickelt.
Genau, ne? Absolut stark. 35,3% Jahresvergleich, also Umsatzwachstum auf mittlerweile 786 Millionen. Also auch da sehr, sehr gut. Man hat, und das ist wirklich ein Meilenstein, jetzt die wiederkehrenden Umsätze auf 3 Milliarden US-Dollar anwachsen lassen. Also hier nochmal deutlich mehr. Und das sind tolle Wachstumszahlen, aber auch tolle Ergebnisse. Die Prognose für Umsatz und Gewinn wurden angehoben. Die Aktie, wie du schon sagst, kam in Schwung. Liebe Grüße an denjenigen, der mal unter einen unserer Podcasts schrieb, dass ich meinen Verkauf bereuen werde. Und insofern jetzt bereust im Moment schon kurz, aber tatsächlich eher nicht, weil ich glaube, die Aktie ist trotzdem teuer.
80er KGV.
Ja, genau. Die Aktie ist super teuer. Ich gehe stark davon aus, dass wir diese Aktie nochmal deutlich tiefer sehen werden im Rahmen irgendwelcher schlechten Nachrichten, die irgendwo wieder ein bisschen Pessimismus bringt.
Könnte natürlich jetzt auch passieren, muss man sagen. Selbst wenn sie jetzt nicht groß fallen würde, könnte es passieren, dass wir hier eine ellenlange Seitwärtsphase erleben.
Auch das wäre denkbar und dann kann man ja immer noch einsteigen. Deswegen, ich bereue es nicht, weil letztendlich klar, es wäre nochmal ein bisschen schön gewesen, aber ich finde das richtige Timing zu erwischen. Wie gesagt, ich fand es damals schon teuer, jetzt ist es natürlich nochmal, teurer geworden. Insofern schreit es hier eh nach Gewinnmitnahmen. Das werden wir jetzt auch sehen demnächst. Insofern passt das schon. Trotzdem, der Sektor unglaublich wichtig, wenn man sieht, wie viele Cyberangriffe aktuell noch stattfinden, wie viele Unternehmen davon wirklich Schaden haben. Es wäre wahrscheinlich billiger, die Software von den Cybersecurity-Aktien zu nutzen und zu kaufen, als die Schäden durch Hacker zu erleiden. Ja. Snowflake hat auch noch Zahlen gebracht. Auch hier tolle Zahlen. Die Analystenerschätzungen wurden auch rundherum geschlagen. 734 Millionen US-Dollar hat man Umsatz gemacht. Das sind 31,8% im Jahresvergleich. Und man hat auch alle tieferen Zahlen, Kennzahlen geschlagen. Also auch das sehr, sehr gut. Das Geschäftsjahr 2024 soll auch weiterhin mit Wachstum forciert sein. Auch das, muss man sagen, hebt die Aktie deutlich hoch. Sie ist im Plus. Die Seitwärtsphase ist zwar noch nicht beendet, weil das 190er Dollar-Ziel aktuell noch eine Deckelung hergibt, aber wenn die mal bricht, dann könnte hier nach oben wieder ein bisschen mehr Luft sein. Trotzdem würde ich hier gerade nicht reingehen.
Immer noch eine sehr teure Aktie.
Ist einfach so, hundertprozentig.
Das ist, aber man muss ja auch sagen, wir nutzen ja beide auch immer Seeking Alpha, ja, also auch du für die Quartalzahlen etc. oder auch für Analysen. Und der Black Friday Deal von Seeking Alpha wurde ja verlängert bis zum 6. Dezember, also bis zum Schnickolaus. Und wenn ihr Lust habt, legt euch doch mal das Jahresabo über unseren Link in den Shownotes. Euren Stiefel. Und jetzt, Marcel, möchte ich mit dir sprechen über Bridgewater. Also, Bridgewater ist tatsächlich einer der größten Hedgefonds der Welt und sie setzen einen komplett neuen Fonds auf. Und dieser wird mit künstlicher Intelligenz laufen. Und der Fonds wird starten am 1. Juli 2024. Er soll mehrere KI-Modelle kombinieren. Aktuell wird die KI trainiert von über 21 Fondsmanagern, die auch bewiesen haben, was sie können. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und es sollen zunächst nur wenige Kunden in der Lage sein, hier Investitionen zu tätigen. Ja, also man möchte das gar nicht so groß public machen. Ist natürlich auch klar, weil auch so, wenn man so tradet, nutzt man ja Ineffizienten am Markt aus. Und wenn es irgendwann nicht mehr ineffizient ist, weil alle nur noch den Super-KI-Fonds nutzen, dann wird es nicht mehr klappen. Ja,
ja, das stimmt.
Der neue Fonds wird, wie gesagt, eine Premiere für Bridgewater. Sie arbeiten daran mit AIA Labs, heißt es. Also man hat ungefähr vor einem Jahr begonnen. Bridgewater ist nicht der erste Hedgefonds, der versucht, mit Hilfe von KI die Märkte zu schlagen. Aktuell schaffen es die meisten nicht. Der sogenannte AI-Fonds wird dann also der sogenannte Artificial Investor von Bridgewater, übertreffe aber aktuell schon die Erwartungen, indem er sehr solide Vorhersagen über die Entwicklung der Euro-Daten und der Inflationsdaten mache. Und somit könnte man schon viel leistungsfähiger die Märkte einschätzen. Aber natürlich sagt auch der Co-Chief Investment Officer Jensen, die Märkte sind extrem schwierig, daher möchten wir nicht zu viel verraten, wie gut das funktionieren wird. Aber es ist gut genug, dass ich es als eine gute Renditequelle bezeichnen würde.
Ja, also es ist eigentlich ein leichtes Bild, das man hier zeichnen kann. Also wenn du eine Glaskugel hast, die nicht mehr ganz so stark funktioniert und nicht richtig scharf siehst, aber so ein bisschen vernebelt noch zumindest ein paar Sachen siehst, hast du immer noch einen Vorteil als jeder andere, der keine Glaskugel hat. Insofern denke ich, kann das Vorteile erwirken.
Es ist doch sehr, sehr interessant, ja.
Ja,
also ich bin total gespannt. Dazu haben wir noch ein Zitat von Charlie Munger dabei. Du musst nicht brillant sein, einfach nur im Durchschnitt ein wenig schlauer als die anderen, aber dafür über eine sehr lange Zeit.
Ja, Ja, kluge Worte, ja. Erfahrungen, klare Erfahrungen, die wir eigentlich auch nur so bestätigen können, selbst mit den, jetzt, was haben wir jetzt, 14 Jahre Tätigkeit oder 13 Jahre an der Börse tätig und tatsächlich ist es die Zeit, die das meiste an Rendite reinbringt.
Ich habe gehört im amerikanischen Fernsehen, it's not about timing the market, it's about time in the market. Ja, und versuch gar nicht den Markt groß zu timen, sondern einfach rein da und durchhalten.
Wie hat man früher gesagt, schreibt es euch hinter die Ohren, ja.
Ja.
Das ist, muss jetzt nicht wörtlich passieren mit der Tour, aber es ist schon sinnig. IPO-Alarm, Philipp. Es geht wieder los. Die IPOs kommen wieder in Schwung, beziehungsweise scheint es hier einen weiteren großen zu geben, nachdem wir den armen IPO schon ja auch reichlich durchleuchtet hatten. Kommt nun Shein an den Markt oder Shein? Ich habe keine Ahnung. Tatsächlich, die Aussprache ist mir tatsächlich total unbekannt. Ich habe das praktisch auch nicht gesehen. Aber was ist Shein?
Das nutzen sehr viele.
Offensichtlich.
Ja,
das also ist laut so eine Zahlen
Billigramsch-App.
Genau, in China gegründetes Unternehmen. Das möchte ich jetzt sogar an die Nasdaq. Das ist schon erstmal ein Move, der nicht ganz so oft zu sehen ist. Also zumindest nicht mit vollen Aktien. Sie sitzen auch mittlerweile in Singapur und nicht mehr in China. Und der eine oder andere hat das vielleicht schon mal gesehen. Social Media Ads sind ja auch bei Shein durchaus schon sichtbar gewesen. Sie sind ein Fast-Fashion-Unternehmen, welches sehr, 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 sehr günstige Mode online vertreibt. Hergestellt wird das Ganze in China und die niedrigen Preise haben natürlich dann auch Erfolg. Also ich habe das vor kurzem ein Beispiel gehört, Brautkleid für $24. Ja, sagt einiges.
Da würdest du nochmal für heiraten.
Das wollte ich mehrfach. Ganz klar, also hätte teurer sein können. Ja, es sind mittlerweile eines der größten Online-Modehändler weltweit und die Kritik ist natürlich groß wegen angeblich menschenunwürdigen Bedingungen bei der Produktion der Klamotten. Das ist natürlich denkbar, ja, also gerade bei den Preisen. Eine gewisse Überproduktion von Kleidung, die Umwelt. Alles muss natürlich dann offengelegt werden, wenn der IPO wirklich stattfindet. Denn das sind natürlich alles so Sachen, da muss die Transparenz in das Unternehmen hinein. Da wird man dann schlauer sein, was an diesen kritischen Punkten auch dran ist. Anfang 2024 soll der IPO kommen. Und laut Bloomberg scheint der Fast-Fashion-Anbieter 90 Milliarden Dollar Bewertung anzupeilen. Was? 90 Milliarden? Also habe ich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Analysten selber sehen jetzt eigentlich nicht so einen guten Zeitpunkt für ein IPO. Sie haben auch Birkenstock damit reingebracht als Beispiel, weil das nun nicht so wahnsinnig gut lief. Und es ist aktuell ein schwieriges Umfeld, gerade in dem Bereich des Online-Shoppings. Und klar, es wird besser, aber es ist noch nicht so weit. Die Frage ist nur, ist die Bewertung wirklich realistisch? Und da würde ich ein ganz großes Fragezeichen dahinter machen. Wenn ich andere Modehändler sehe und auch jetzt erst PVH, ich sag mal der Konzern hinter Tommy Hilfiger und Calvin Klein, die ja auch wirklich schwache Zahlen gebracht haben, einen schwachen Ausblick. Ich glaube nicht, dass nur weil sie sehr, sehr günstig sind, jetzt wahnsinnig hochgradig erfolgreich sind, also erfolgreicher, dass sie die 90 Milliarden auch irgendwo rechtfertigen. Bin ich skeptisch. Man müsste auch überlegen, 90 Milliarden, das ist fast oder ein bisschen mehr als Snowflake im Moment.
Doppelt so viel wie Bayer.
Oh wow, ja, schönes Beispiel. Ja, okay,
also die, bin ich mir nicht so sicher. Die Billigklamotten der Welt sind mehr wert als doppelt so viel wert wie Bayer.
Wenn nicht sogar noch mehr, ne? Bayer sind ja jetzt schon unter 40, glaube ich, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Also ja, schon fast dreifache.
Du, ganz ehrlich, ich glaube, am Ende ist es immer, hinten kackt die Ente.
Wir werden
es
sehen. Wir werden sehen. Wird spannend.
Die Leute, dass die Leute überhaupt dort einkaufen, sagt vieles aus.
Ja.
Aber erinner dich, früher, als wir noch jünger waren, wie wir alle in diese Primarkts gerannt sind.
Ich bin nie da, ich war nie drin. Also ich schaue immer mal am Fenster an in Leipzig, sehe ich mal so Disney-Artikel und denke mir so, oh Mensch, das ist ganz süß. Aber ich war noch nie drin. Ich war
wenn
nie
du da in einem reingehst, Primark. Nehme eine Gasmaske mit.
Das riecht nach Chemie, oder?
Unfassbar. Ja, also ich sag dir, da kriegst du schon Hautjucken, wenn du da reingehst. Also ekelhaft. Aber gut.
Ich habe noch kurz zwei IPOs fürs kommende Jahr, die wir mal ansprechen. Wieder mal Klarna auf der Liste. Diesmal soll das konkret werden. Und Waystar.
Was machen die?
Die sind so im Softwarebereich für finanzielle Sachen. Also sprich auch wieder Buchhaltung und Co. Scheinen sie da einen echten Mehrwert zu bieten. Kann man sich mal auf der Webseite anschauen. Auch nicht ganz unspannend. Kann man sich mal angucken.
Na gut.
Ja.
Klarna, 16% Zinsen und sowas oder ihr Finanzierung bieten die an. Ja.
Bei Now Pay Later ist gut gelaufen, gerade auch das ganze Thema Cyber Week und Black Friday, da ist ja sehr viel gekauft worden auf Buy Now Pay Later.
Ich bin so gespannt. Irgendwann muss das zurückgezahlt werden. Ich bin gespannt.
Ja,
schauen wir mal. Puh. Nutzt du das? Hast du schon mal genutzt?
Buy Now Pay Later?
Ja.
Nee, tatsächlich noch gar nicht.
Bei deinem 24-Dollar Hochzeitsanzug.
Ja, da musste ich 10-Monats-Rat machen. Das war schon teuer, du.
Oh, Leute. Leute, aber es scheint ja diese Generation zu sein. Wir hatten es ja schon mal drüber gesprochen, dass die Überschuldung in der Generation hinter uns, welche ist das? AA? Sind wir X? Ich weiß nicht, welche Generation wir sind.
Ja, da müssen wir mal schauen. Aber
naja, also die Generation hinter uns, die, ja, die freuen sich ja auch auf TikTok, um zu sagen, oh, hier, ich habe übelst Schulden.
Ja,
Mensch. Naja, egal. Ja. Kommen wir zu ADNOC. Und wir wissen ja alle, ADNOC aus Abu Dhabi ist ja drauf und dran. Sie wollen Covestro übernehmen. Und jetzt sollen sie sogar auch mit BASF darüber sprechen, Wintershall Dea, ja, den abzukaufen.
Ältere erinnern sich noch, die Dea-Tankstellen, ja.
Ja, DVD, und die wollten irgendwie auch immer mal an die Börse. Aber irgendwie hat das alles immer nicht geklappt. BASF hält noch, ich glaube, knapp 78% von Wintershall Dea. Und ja, ganz lustig hier. Die Straße runter ist jetzt eine Aral-Tankstelle. Und das war früher mal eine Dea-Tankstelle. Und dann habe ich mal bei einem ehemaligen Klassenkameraden zu Hause übernachtet und bei seinem großen Bruder im Zimmer. Die sind dann nachts hochgeklettert auf diesen Turm und haben dieses, also dieses Zeichen geklaut. Und das stand dann bei ihm tatsächlich hinter
Das DVD.
Ja, ja, geil. Unfassbar, dieses rote, drei Streifen.
Ja, und genau. Liebe Kinder, nicht nachmachen.
Ja. Haben die da abmontiert. Naja, egal.
Keine Namen.
Von ADNOC und von BASF hat man keinen Kommentar erhalten. Wintershall ist auch nicht bereit, eine Stellungnahme zu machen. Und Harbour Energy, das sind auch so ein Miteigentümer von Wintershall, der lehnte auch einen Kommentar ab. Und ja, es ist ganz interessant, weil ADNOC, die scheinen so viel Kohle im Moment rauszuhauen. Covestro, Wintershall Dea. Und mit der österreichischen OMV sprechen sie auch über eine Fusion ihrer Petrochemie-Sparte Borealis und Borouk. Und man sieht sich noch weiter nach Zukäufen in Afrika um. Und deswegen meine Spekulation diese Woche, es wird ein Angebot geben, noch bis Ende des Jahres, in den nächsten 3 Wochen.
Okay, ja, was ist eigentlich aus Covestro geworden? Ist das noch in der Verhandlung, oder?
Ich habe das nichts mehr gelesen. Das ist noch in der Verhandlung, ja.
Krass.
So, also, damit habe ich jetzt meine Spekulation auch hinter mir.
Ja,
216.
Könnte klappen.
Philipp ADNOC wird Wintershall kaufen. Ausrufezeichen.
Keine Spekulation. Ist aktuell ja eine Übernahme, die wohl stattfinden wird. Und zwar Appwy investiert weiter in ihre Zukunft. Appwy plant eine 10 Milliarden Dollar Übernahme von Immunogen. Und das ist ein Krebsmedikamentenhersteller. Das Unternehmen setzt dabei auf Antikörperwirkstoffe, also sprich so, ja, man könnte fast schon sagen, also ja, eigentlich im klassischen Sinne. 10 Milliarden Dollar werden in bar bezahlt, das kann sich also Appwy ganz leicht leisten, offensichtlich. Und Appwy hat ja ein großes Problem, und zwar sind starke Umsatzrückgänge zu erwarten, weil das Patent für Humira, das ist das größte Medikament und das wichtigste Medikament im Portfolio von Appwy, so langsam das ja abläuft. Also sprich, da können dann die Generika-Hersteller herkommen und sagen, hier, das kann ich auch. Und da ist natürlich dann auch Umsatzschwund bei Appwy zu erwarten. Immunogen wuchs im letzten Quartal um sage und schreibe 600% im Umsatz. Und das Eierstockkrebsmedikament, was sie haben, das zieht weiter an. Also hier scheint es doch hohe Nachfrage bzw. auch langsam Zulassungen zu geben für weitere Medikamente. Und da könnte es spannend sein, dass Appwy hier vielleicht noch einen guten Schnitt macht. Die Aktie 80% im Plus, so viel war in etwa der Aufschlag. Klar, also alle, die irgendwo Immunogen im Depot hatten, aus irgendeiner Spekulation heraus.
Wer hat sowas? Unfassbar.
Also ich habe es heute beim, bei dem Aktionär oder der Aktionär, da kam ganz groß unsere Hot-Tipp, Aktionär-Hot-Tipp um 83% im Plus. Siehst du? Also, naja, Vorsicht vor solchen Geräten, das kann auch schnell mal nach hinten losgehen, gerade beim Biotech-Sektor. Aber in dem Falle Appwy sicherlich ein kluger Schachzug. Müssten sie auch machen, glaube ich. Also gerade auch hier sieht man ja viele Übernahmen im Moment. Und Appwy ist ja doch ganz schön unter Druck mittlerweile.
Es wird interessant, weil ich glaube, das war der letzte Schachzug. Und jetzt wird sich zeigen, ob sie noch eine, ob der Bauer es ins Ziel geschafft hat oder nicht. Du sagtest ja 10 Milliarden bar.
Ja.
Sie haben Cash 13,29.
Ja.
Da ist nicht mehr viel.
Also aktuell nicht, ne? Ich verdiene natürlich auch weiterhin Geld.
So ist es nicht. Das also ja.
Es wird wieder mehr im nächsten Quartal.
Aber ich glaube, jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen, um zu zeigen, was sie können.
Ja, aktuell machen sie ja schon noch ganz gut Gewinne. So ist ja nicht. Also letztes Jahr nur mal so 11 Milliarden. Sprich, die legen ja einem, ja, einen großen Teil des letztjährigen Gewinnes komplett rein. Ich meine, gut, die zahlen auch ein gutes Stück Dividende raus, ne? Das ist auch keine Frage. Insofern geht von den Gewinnen auch einiges weg. Aber ja, theoretisch ist es ein Jahresgewinn, den sie hier übernehmen.
Jetzt wird natürlich dort auch nochmal interessant, wie viel Goodwill sie sich da in die Bücher reinlegen. Ja, das wird auch nochmal.
Oder wie viel Hebel, das kommt ja auch drauf an.
Und genau, noch also das kann Zulassung? Jetzt, wenn das aufgeht, aber ich glaube, das war jetzt so das letzte große Ding, was wir von AppFi übernehmen. Also ich glaube nicht, dass AppFi nächstes Jahr eine Übernahme tätigen wird.
Okay, das wäre auch mal eine Spekulation, aber ist ja schon fürs nächste Jahr.
Kommen wir, diese Woche bin ich geflogen, die Woche? Nein, aber letzte Woche bin ich geflogen mit der Lufthansa. Und was ist denn jetzt schon wieder passiert? Die Lufthansa, es hätte mein Flop der Woche werden können.
Okay.
Die Lufthansa bläst den Teilverkauf ihrer Techniksparte ab. Und eigentlich wollten sie die ja unbedingt verkaufen, um zu zeigen, oder Teilverkaufen, um zu zeigen, dass sie mehr wert sind als dieses Konglomerat, was sie da haben. Und jetzt sagt sie sich, ach Quatsch, wir machen alles alleine weiter, weil das klappt doch alles so gut. Und sie holen sich jetzt keinen Investor ans Boot. Das hat der Vorstand entschieden, hat das auch am Donnerstag bekannt gegeben. Und man will jetzt nicht mehr die Pläne für den Verkauf eines Minderheitsanteils an der Lufthansa Technik weiterverfolgen. In den vergangenen Monaten hat man eigentlich die entwickelten Wachstumspläne selbstständig umgesetzt. Und was natürlich sehr interessant ist, weil schon vor der Pandemie gab es ja erste Überlegungen, die Lufthansa zu zerschlagen. Also wirklich das reine Luftfahrt- und Frachtgeschäft, dann das ganze Thema Technik, sowie LSG Sky Chefs, das wurde ja verkauft, die Catering-Tochter. Und es ist doch ziemlich interessant, weil die Lufthansa Technik, für mich persönlich, scheint sie so ein bisschen das Filetstück zu sein. Ja, der Umsatz stieg um 20% auf 4,8 Milliarden und man hat ein bereinigtes Ergebnis von 459 Millionen. Und das bedeutet für mich auch eine 10% Marge, ist doch eigentlich ganz gut für. Und warum nicht aus so einem Zykliker sowas herauslösen? Und wenn man jetzt auf Rekordwerten ist, dann sollte man doch erst recht verkaufen, nämlich nochmal mit einem ordentlichen Premium. Also selbst wenn du sagst, du verkaufst so zweimal Umsatz, also vielleicht sogar hätte man überlegen sollen, ganz zu verkaufen, dann hätte man vielleicht für 10 Milliarden das Ding irgendwo verschleudern können und hätte vielleicht sogar mehr als die Marktkapitalisierung an Cash eingenommen. Das Problem ist natürlich, Airlines verbrennen einfach einen Haufen Kohle.
Ja.
Ja, also wenn es gut läuft, haben sie 2% Marge. Wenn es schlecht läuft oder normal läuft, haben sie halt minus 5. Es ist sehr schwierig, eine Airline profitabel zu betreiben, außer man ist jetzt Ryanair. Mhm. Also vielleicht sollte Ryanair Shein kaufen. Dann werden die...
Schönes Beispiel. Dann können sie es gleich kostenfrei auch hin und her
transportieren. Nein, also ich finde es ein bisschen schade. Ich sag dir, Fähnchen in den Wind. Ich glaube, man könnte jetzt einen Toppreis erzielen.
Ja. Ich finde es gar nicht so dramatisch, weil, also das macht aus Lufthansa-Sicht wahrscheinlich gar nicht so viel Sinn, die rauszugeben. Klar, man hätte viel Geld auf einmal bekommen, aber die leichte Stabilität, die dadurch,
errungen wird. Sie ja mit dem Minderheitsinvestor. Und ja, am gut, Ende war nur noch Bain drin, die haben gesagt, ihr könnt uns mal, weil ja, die Lufthansa wollte auch nicht wirklich viel Entscheidungsfreiheit abgeben.
Ja, na ja, gut, es kommt noch hinzu, aber theoretisch fürs Geschäftsmodell an sich ist es, also ist das ja der stabile Anker im Prinzip und damit kann man halt auch viel schlechtes Wettmachen aus der aus dem reinen Fluggeschäft. Ne? Ja, heute noch ein weiteres Thema und zwar kam das frisch, also relativ frisch rein und ist, denke ich, für viele spannend. Gerade der US-Krankenversicherungsmarkt, ein Riesenmarkt, wenn man nur mal United Health anschaut mit knapp 500 Milliarden Bewertung, geht dann ja da schon die Sonne, das Herz auf, muss man ja sagen. Humana, du bist investiert,
ja,
ist ebenfalls ein US-Krankenversicherer und sie scheinen eine Fusion anzupeilen mit Cigna. Und Cigna ist ebenfalls ein Krankenversicherer, sogar der größere von beiden. Cigna mit 83 Milliarden US-Dollar Bewertung, schon ziemlich üppig, wäre im DAX sehr, sehr groß mit dabei. Und Humana mit 62 Milliarden Dollar, auch kein kleiner. Und wenn sie zusammenkommen sollten, was wohl in einem Aktien- und Bargeldgeschäft geschehen soll, dann ist das hier doch ein ziemlich großer Player, der United Health durchaus Konkurrenz machen kann. Wird sich zeigen, ist natürlich, wie gesagt, ein Riesenmarkt, keine Frage, aber das wäre eine echte Mega-Fusion.
Also Cigna ist nicht so profitabel wie Humana. Also Humana hat eine Bruttomarge von 17,74%, Cigna liegt bei 12,76%.
Das wäre sogar gut, weil wenn Humana da reinkommt und die auf die gleiche
Profitabilität kommt. Also ich glaube, ich würde behalten, die Aktie, das, was da rauskommt, auf jeden Fall. Freue ich mich drauf. Spekulation, kommt's noch? Deine Spekulation?
Ja, das wird klappen. Sie werden sich eine Fusion, das wäre meine Spekulation, die werden die Fusion auch ankündigen, also und auch durchziehen.
Cigna und
Humana werden, fusionieren.
Humana werden eine Fusion bekannt geben.
Genau. Ja, dass die Umsetzung jetzt, obwohl sie hatten da auch geschrieben, dass es sogar die Umsetzung dieses Jahr noch sein sollte. Bin ich
ehrlich?
Das finde ich ein bisschen arg schnell. Aber ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Es geht ja eher darum, dass sie es ankündigen. Und die Aktie hat kurzzeitig dann, also von Humana zumindest 7% Minus gemacht, bis der Markt dann verstanden hat, dass es echt gar nicht so schlecht ist. Würde ich jetzt auch sagen, so aus dem Bauch heraus, dass das hier eher Synergien hebt, Kosten spart.
Ob das erlaubt werden würde?
Ja, das ist auch ein guter und wichtiger Hinweis. Tatsächlich habe ich jetzt gelesen, dass Analysten selber guter Dinger sind. Aha. Einfach, weil man es ist ein sehr fragmentierter Markt, krankenversicherer Markt. Denkt man also so gar denkt man nicht. Ne? Es gibt noch so viele andere. Und dadurch, dass sie damit nicht als einziger groß sind, sondern United Health eher Konkurrenz machen, könnte das eher positiv dastehen. Und deswegen gehen Experten davon aus, dass das keine kartellrechtlichen Bedenken geben wird oder dass die Fusion zumindest gelingen wird. Ja. Also spannendes Thema auf jeden Fall.
Kommen wir zu meinem Top der Woche.
Ja.
Und ich glaube, es ist ein gemeinsamer Top, oder?
Ist es, definitiv.
Nämlich Charlie Munger. Man muss tatsächlich sagen, Warren Buffett ist na klar das Aushängeschild. Nichtsdestotrotz hat Charlie Munger die Berkshire zu dem gemacht, was sie heute ist. Weil er war derjenige, der es geschafft hat, Buffett zu überzeugen, seinen Investmentansatz komplett zu ändern. Buffett hat ja bei Graham gelernt, kauf einen Zigarettenstummel, lass ihn nochmal ausglimmen und dann verkauf. Ja, also statt passable Unternehmen zu einem guten Preis zu kaufen, wollte Munger lieber exzellente Unternehmen zu passablen Preisen kaufen. Und das hat Berkshire tatsächlich auch zum Durchbruch verholfen, weil Buffett, nachdem er überzeugt war, hat Buffett ganz klar gesagt, Munger ist für mich unersetzlich. Und dank dieser Änderung hat er nämlich in Coca-Cola und in American Express investiert.
Und im Nachhinein kein großer Fehler. Ne?
Genau, also es war kein großer Fehler. Buffett wollte aber tatsächlich gar nicht. Und Munger hat gesagt, wir müssen das machen. Viele werden jetzt sagen, boah, er ist unersetzlich. Dann hast du noch den Buffett, der ist ja auch jetzt schon nicht mehr der Jüngste. Aber 2015 sagte er, dass er zuversichtlich ist, nämlich für eine Zukunft ohne ihn und Buffett. Und er macht das ja immer so süffisant. Und weißt du, was er da gesagt hat? Wenn man so prominent ist wie Warren und so lange ein Unternehmen geführt hat, machen sich die Leute natürlich Sorgen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die das Ausscheiden ihres Chefs überlebt haben, sagte Munger 2015 im Gespräch schon mit dem Handelsblatt. Berkshires Zentrale zum Beispiel ist in einem Bürogebäude von Peter Kiewit. Der Unternehmer ist vor vielen Jahrzehnten gestorben, aber er hat ein Bauunternehmen hinterlassen, das heute 10-mal so viel wert ist wie damals. Ich glaube, das Gleiche wird mit Berkshire passieren.
Okay.
Ist, glaube ich, eine mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen.
Nein, das können wir so stehen lassen.
Ja.
Sehe ich ähnlich, ja. Also zu Recht unser Top der Woche und eigentlich auch, ja, man müsste ihn eigentlich noch so einen Lebenspreis verleihen. Ne?
Ja. Top. Postmortem.
Ja, schade, dass es jetzt leider soweit war. Die Inflationsrate in Europa sinkt weiter auf 3,2%. Das ist mein Top der Woche, einfach weil es natürlich auch zeigt, dass man hier so langsam auch die Zinsanstiege, ja, die jetzt noch vielleicht irgendwo in irgendwelchen Köpfen vonstatten gehen sollten, könnten, dass die langsam kein Thema mehr sein sollten. Insofern eigentlich positiv für den Markt, aber eben auch für die Wirtschaft, denn die hohen Zinsen belasten und das sieht man nicht nur im Immobiliengeschäft, also auch heute wieder Around Town mit doch eher starken Verlusten. Da muss man aufpassen, dass sich hier nicht noch zu viele in die Insolvenz schlittern, wie es auch jetzt oft zu sehen ist. Also ja, man muss jetzt nicht nur Benko ansprechen mit seiner Gruppe, sondern gibt es auch einige andere, die wirklich in Schieflage geraten. Insofern kann hier so langsam mal gegengesteuert werden. Muss ja nicht gleich eine Senkung sein, aber zumindest erstmal die Sicherheit, dass man dieses Niveau erstmal hält.
Das ist ja jetzt, glaube ich, auch der Drahtseilakt, der jetzt eigentlich erst losgeht.
Ja.
Also klar, 3,2%, deutlich weniger. Nichtsdestotrotz hat man natürlich dem Konsumenten auch viel zugemutet. Ja, und er war immer noch bereit, so Preissteigerungen hinzunehmen. Deswegen hast du dann ja auch Inflation. Und jetzt kommen wir so an den Punkt, wo die Leute zurückhaltender werden. Das kühlt sich ab, die Preise werden gesenkt. Deswegen geht ja auch die Inflation zurück. Und ich bin total gespannt, ob wir so 2008 nicht jetzt wieder mit einer Immobilienblase etc. erleben werden, aber ob wir es schaffen, weil wir wissen alle, die Überschuldung ist da, auch Kreditkartenschulden etc., Konsumschulden, wie dieser Drahtseilakt vonstatten geht. Ich glaube tatsächlich, ist es gut, keine großen Schulden zu haben. Also ich bin auch sehr froh drum, muss ich sagen. Aber ich glaube, das wird Das wird total spannend. Also nächstes Jahr, 2024, ich freue mich schon auf den Podcast mit dir. Das wird eine spannende Kiste, ob der Markt nächstes Jahr positiv enden wird oder nicht. Anfang des Jahres, ich muss nochmal reinhören, ob wir gesagt haben.
Ja, wir hören uns eh nochmal die Folge
reinhören. Ja. Wie unser Geschwätz von gestern war. Genau. Nein, also zu Recht, verstehe ich. Ich hoffe nur, dass wenn wir in dieses Szenario kommen, wir müssen senken, dass die EZB das frühzeitig erkennt.
Ja, genau. Sie müssen, absolut. Das ist der Drahtseilakt, du sagst es. Und damit steht und fällt auch, ich sag mal.
Auch in den USA natürlich, ja.
Das stimmt dort aber noch, ich sag mal, aufgrund dessen, dass die Wirtschaft eigentlich noch, ich sag mal, stärker ist, als es in Europa ist.
Ja.
Sicherlich hier noch mal schwieriger, das Relief da irgendwo noch hinzukriegen. Also,
es wird
keine spannend. Leichte 3,2
Aufgabe. Ist, das bedeutet ja trotzdem immer noch, dass eine Geldentwertung irgendwo stattfindet.
Ja, die ist ja normal und gesund. Genau. Ne? 2,0 ist ja wirklich gesund. Das genau. soll das Ziel sein. Und 1,2 drüber ist jetzt keine besorgniserregende Zahl. Insofern, das ist wirklich in Ordnung.
Aber ich habe heute auch gelesen, die Reallöhne ziehen wieder an. Das ist das erste Mal jetzt auch seit einigen Jahren tatsächlich. Also wir sind jetzt wieder auf dem Reallohnniveau von 2,15.
Immerhin. Ja klar, gab es relativ lange da auch. Ich meine, wer Schulden hatte, hat die Inflation auch genossen, ne?
Das auf jeden Fall. Ja. Ich bin total entsetzt und enttäuscht, muss ich tatsächlich sagen. Und mein Flop der Woche, die Aktienrente wird verschoben. Das war eigentlich, wir hatten Johannes Vogel, glaube ich, auch hier im Podcast. Ihm war das allen so wichtig und Christian Lindner. Und man hat auch damals gesehen, diese Sau wurde auch bei der ganzen Finfluencer-Gemeinde alles durchs Dorf getrieben. Und es ist unfassbar. Ich finde es unverantwortungslos, was hier passiert. Also das sogenannte Generationskapital wird bis auf Weiteres vertagt. Der Plan war eigentlich dieses Jahr mit 10 Milliarden zu starten und jedes Jahr um 12 Milliarden sollte weiter investiert werden. 2035 wäre dann erstmal Stopp gewesen bei 200 Milliarden. Und damit sollte eigentlich alles so ein bisschen stabilisiert werden. Und jetzt tatsächlich Pustekuchen, ja. Ich glaube, viele natürlich, die uns hier zuhören, die wissen ganz klar, sie müssen was machen fürs Alter. Aber die aktuellen Prognosen sagen einfach, dass die Rente nur 50% des Finanzbedarfs im Alter abdecken wird. Und ich habe in der Zeitung einen Artikel gelesen, war ganz interessant. Weißt du, dass wir schon mal eine kapitalgedeckte Rente hatten? Hm. Weißt du wann?
Sag's.
Otto von Bismarck.
So lange.
Hat eine kapitalgedeckte Rente eingeführt. Und weißt du, wann man die über den Haufen geworfen hat? Nach dem Ersten Weltkrieg, weil man kein Geld mehr hatte. Mhm. Und dann hat man nach dem Zweiten Weltkrieg, als es dann so diese Aufbruchsstimmung war und dann die Babyboomer kamen und alle Kinder gemacht haben, dann hat man gesagt, so ein Umlageverfahren ist einfach viel sicherer.
Ja, zu dem Zeitpunkt war es auch gut.
Macht natürlich Sinn, wenn alle Minimum 2 Kinder kriegen, aber dem ist nicht mehr so, weil viele sich das auch in der Mittelschicht einfach nicht mehr leisten können. Und hier passiert eine Riesensauerei. Und da spricht niemand drüber. Ja, also letztes Jahr war es Öl- und Gasheizungen etc. Und darüber, das ist eine etwas vor sich hergeschoben.
Eine wurde, Randnotiz.
Ja. Eine Randnotiz und es juckt auch niemanden.
Ja, absolut. Also das, außer uns halt, ja. offensichtlich. Ja, also in der Community hoffentlich.
Also du, ja. Wir wissen ja, du bist selbstständig. Du wirst noch erleben, dass du da noch einzahlst.
Ja, ich ahne es. Schlimmerweise ahne ich es. Oder ich habe die Hoffnung, dass ich irgendwie zeigen kann, dass ich mit meinen eigenen bisherig getätigten Altersvorsorgen da irgendwo vorbeikomme.
Du wirst noch.
Ich möchte natürlich in dieses Konstrukt niemals einziehen.
Ich shorte dich. Das
wäre
meine Spekulation.
Dann möchte ich bei dir in die Anstellung gehen.
Marcel wird in die Rente einsammeln.
Müssen.
Freiwillig.
Ja, aber tatsächlich, also alle, die uns zuhören, wissen ja, dass dieses Loch da ist, sonst würden sie uns ja nicht zuhören. Ja. Und es ist so traurig, einfach weil das auch etwas ist, was mit jedem Jahr, was verschoben wird, einfach
schlimmer wird, ja.
Deutlich schlimmer wird. Ja, wie viel von den Steuergeldern, also ich glaube, es ist ja schon knapp weit über 100 Milliarden fließen nur in die Deckung des Rentensystems. Und es ist vor 20 Jahren schon akut schlimm gewesen und jetzt checkt man es immer noch nicht. Also man fragt sich schon.
Ihr könnt eigentlich nur unseren Podcast abonnieren, weiterempfehlen.
Weiterempfehlen ist ganz wichtig, damit andere eben nicht diese 50% Finanzbedarf nur noch haben und dann plötzlich aufwachen mit einer Rente, die bei Weitem den Lebensstandard nicht hält. Also das wäre schon traumatisch.
Es ist auch ganz klar, wir zeigen hier auch, wir sind Otto Normalos, ja?
Ja,
das absolut. Ist einfach so, wir zeigen, wie wir es machen. Und auch bei mir mit kleinem Kind etc. am Ende des Monats sind da nicht noch Tausende von Euro einfach auf dem Girokonto, wo ich sagen kann. Und das war heute ganz, ich habe mit einem potenziellen Werbepartner auch gesprochen heute. Und da sitzen diese, ich will jetzt nichts Schlimmes sagen, ja, aber da sitzen dann immer studierte Marketingleute und sagen, ja, das ist ja so smart, wie ihr das macht. ihr seid ja gar nicht so diese Influencer, die nur klicken, klicken, klicken und dann am Ende 20.000 Euro nach 2 Monaten investieren und alle sagen, boah, ist das geil. Ich sage, ja, natürlich. Natürlich, weil das ist nicht die Realität. Das ist nicht die Realität, ja. Die Realität ist, meine Frau ist jetzt zu Hause, die zahlt trotzdem noch in ihren ETF ein, muss ihn aber jetzt natürlich auch senken, weil wir uns das, also sie hat vorher 250 eingezahlt, jetzt 150. Das ist die Realität, Leute. Und das ist auch, glaube ich, genau das, warum wir sagen, wir werden, na klar freuen wir uns, wenn ihr euch über unsere Links anmeldet, uns bewertet. Aber es ist niemals so, dass wir irgendwelche Partnerschaften eingehen, wo wir nicht dahinter stehen hinter den Produkten und Dienstleistungen und natürlich euch auch zu irgendwelchen Klicks zwingen.
Ja, ich würde uns zur Mittelschicht einordnen und da auch, ich sag mal, zu einer Schicht, die ja aktuell einfach mehr und geschröpft mehr abgibt, immer mehr geschröpft wird und tatsächlich auch das, ich spüre es total, also ich merke das total im Finanziellen und das ist absolut keine schöne Entwicklung, aber ich glaube, jeder, der uns hört, weiß es auch.
Allein
dass es genauso
der kleine Kindergartenplatz, ich glaube 270 Euro im Monat. Wahnsinn.
Ja,
absolut. Wahnsinn.
Bei mir, also mein Flop der Woche, ja, hätte man jetzt auch gleich mitnehmen können, aber ich habe einen anderen und zwar hätte man es auch vielleicht als Top sehen können, also aus einer anderen Brille betrachtet, aber ja, je nachdem immer, wie man die Strategie des Investierens eben vor sich sieht, nach wochenlangen Streiks ist General Motors nun
eingeknickt.
Naja, eingeknickt, man muss sagen, also sie hatten ja schon neue oder höhere Löhne auch zugestimmt, deutlich weniger als erst gefordert, ich glaube irgendwie über 40% Lohnsteigerung war ja von der Gewerkschaft gefordert, völlig, völlig irrsinnig und die neuen Löhne erhöhen den durchschnittlichen Fahrzeugpreis um $575 bei General Motors, also, im Schnitt, ne? Aber im Schnitt ist ja schon doch nicht ganz ohne und die Aktie war deswegen schon richtig tief wieder, also schon nahe des Corona-Tiefs. Und auch das Tiefste, was seit Corona überhaupt die Aktienkurs hingebracht hatte. Also musste auch was für die Aktionäre rausspringen. Und deswegen hat man die Dividende mal um sagen schreiben. 33% nach oben geschmissen, was jetzt viel klingt, aber eigentlich, wenn man jetzt mal von vor Corona denkt, ist es eigentlich immer noch deutlich geringer, als es damals der Fall war. 10 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm. Philipp, das ist schon ziemlich viel, wenn man bedenkt.
Wie viel sind sie denn bewertet?
Schau mal gern nach, das ist wirklich ein Riesenanteil am bisherigen Börsenwert. Und deswegen macht doch die Aktie natürlich einen guten
Ford
Sprung.
Motors?
Wir brauchen General Motors, bitte.
Ach, General Motors.
Ja, passiert, aber gleich schwierig, ja.
43 Milliarden.
Genau, ja. Also gleich ähnlich.
25% aller Aktien werden zurückgekauft.
Das ist schon üppig, ja. Also Hut ab. Dazu wurde die Prognose gesenkt.
Ja.
Also auch jetzt nicht gerade das, was das andere befeuern könnte. Und obwohl die Aktie jetzt gesprungen ist, die Löhne sind gestiegen, was ja, wie gesagt, dann auch mehr Kosten verursacht. Und das soll durch andere Kostensenkungen ausgeglichen werden. Und jetzt kommt's. Man möchte sparen bei der Tochter Cruise. Und Cruise ist ja neben Waymo so der mit Top-Favorit für Robotaxis. Und jetzt soll dort weniger investiert werden. Also bin ich ein bisschen skeptisch. Die Produktionszahlen und die Entwicklung der Batterien sollen im nächsten Jahr wieder besser werden. Wurde vom Management nochmal angekündigt. Aber machen wir uns nichts vor. Am Ende gibt es wieder irgendwelche anderen Gründe, die das wieder irgendwo ja nicht ermöglichen. Und das echte Juwel in diesem Unternehmen, was wirklich da ist, ist in meinen Augen Cruise. Auch wenn sie einige Probleme und einige Pannen hatten, muss man sagen, sollte doch dieses Thema nicht vernachlässigt werden. Deswegen könnte man sagen, es war ein kurzfristiger Top, weil alle jetzt so ein bisschen mehr kriegen. Ne? Aber langfristig sehe ich es als großen Flop. Wenn man hier den Anschluss verliert zu Waymo und anderen, ist das sicherlich auch nicht gut für die Aktionäre.
Ja, und der Markt preist ja auch nichts ein. Das ist ja -20% in 10 Jahren. Das ist ein richtiger Zykliker. Kennen wir nicht, brauchen wir nicht. Vor damit. Und es würde keiner weinen, wenn GM... Ja, Randnotiz. Ja,
Randnotiz.
Randnotizen gibt es nicht vom lieben Stefan von der Consors Bank. Und Stefan, wir springen jetzt zu dir. Gib uns doch mal gerne deine Einschätzung in oder für die Vorweihnachtszeit. Viel Spaß.
Ja, hallo und eine schöne Vorweihnachtszeit von meiner Seite. Ich habe die letzten Male immer drüber gesprochen, jetzt ist sie endlich da, die Jahresendrallye. Der Markt hat sich endlich von den Tiefständen gelöst, konnte wirklich gut zulegen und hat in der Bewegung nach oben eigentlich auch die komplette Korrekturbewegung der letzten 3 Monate komplett egalisiert. Ja, was hat's getrieben? Einerseits Saisonalität, wir hatten, glaube ich, letztes Mal auch drüber gesprochen, Positionierung ebenfalls. Gerade Hedgefonds hatten einige Short-Positionen noch draußen, da wurde viel gecovert. Aber darüber hinaus haben wir eigentlich auch ja sozusagen die perfekte Mischung an wirtschaftlichen Daten gesehen. Denn seit Oktober war eigentlich das perfekte Szenario. Der Arbeitsmarkt war stark genug, dass man nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass er massiv kollabiert, aber halt eben auch nicht so stark, dass es die Fed beunruhigt. Und gleichzeitig waren auch die Inflationsdaten dahingehend eigentlich sehr, sehr gut, dass wir zuletzt gerade in den USA Zahlen gesehen haben, die relativ niedrig waren, die eigentlich auch dazu geführt haben, dass der Markt mittlerweile davon ausgeht, dass die Fed wirklich mit Zinserhöhung durch ist. Unterm Strich also sozusagen ein perfektes Szenario. Jetzt ist natürlich die Frage, wir sind so 9-10% ungefähr von den Tiefständen weg. Was kommt denn da noch? Da muss man erstmal sagen, dass wenn man sich mal die Historie anguckt, dann ist so eine Erholung nach einer 10% Korrektur überhaupt nichts Ungewöhnliches. Wir sind zwar ein bisschen schneller gewesen in der Erholung, aber nach so einer Korrektur kommen die Märkte eigentlich sehr häufig zurück und das dann durchaus auch mit Macht sozusagen. Unterm Strich mögen wir weiterhin eigentlich so das technische Setup. Die Markttechnik insgesamt sieht nicht schlecht aus. Positionierung ist immer noch ein Thema. Window Dressing sollte weiterhin dem Markt helfen. Wir sehen das eigentlich auch schon in den Flows, dass insbesondere die Werte, die gut gelaufen sind, auch weiter gekauft werden am Ende des Tages. Und von daher sieht es für uns eigentlich noch weiter ganz gut aus. Man muss fairerweise sagen, ich habe es gerade auch schon erwähnt, einiges an Shorts wurde schon gecovert, wurde schon eingedeckt. Das heißt, im Vergleich zum letzten Monat ist ja vielleicht der Tank nicht mehr komplett voll, aber es ist immer noch ein bisschen was drin. Was darüber hinaus mittelfristig wahrscheinlich auch noch ein bisschen Gegenwind bringen könnte, ist die Bewertung. Denn gerade der US-Markt ist definitiv nicht günstig bewertet. Und das könnte nach vorne gerichtet dann natürlich auch ein bisschen Deckel auf die Kursentwicklung, auf das Kurspotenzial setzen. Kurzfristig glaube ich allerdings nicht, dass das hier ein riesengroßes Thema ist. Das ist, glaube ich, eher was, worüber wir uns für 2024 dann auch Gedanken machen müssen. Worüber wir uns auch noch Gedanken machen sollten, glaube ich, sind zwei Dinge für 2024. Das erste ist, wann wird die Fed die Zinsen das erste Mal senken? Und ganz wichtig, gibt es eine Rezession in den USA? Der Markt geht im Augenblick davon aus, dass die Fed wahrscheinlich so im Juni rum das erste Mal die Zinsen senken wird nächstes Jahr. Und historisch war die Entwicklung vom Aktienmarkt dann sehr stark davon abhängig, ob nach diesen ersten Zinskürzungen eine Rezession folgte, ja oder nein. Wenn in den 6 Monaten nach den ersten Zinskürzungen eine Rezession kam, dann hat der S&P so im Schnitt 14% verloren. Kam die nicht, dann waren diese Zinssenkungen sehr, sehr positiv. Der Markt konnte 22% zulegen. Wir erwarten im Augenblick weiterhin eine leichte, eine milde Rezession in Anfang 2024 für den S&P. Das heißt, basierend auf diesen historischen Daten ist das jetzt erstmal nichts, was darauf hindeutet, dass der S&P wahrscheinlich in 2024 nochmal ein ähnlich gutes Jahr hinlegen könnte, wie er es jetzt in 2023 getan hat. Ja, aber was wir dann im Detail für 2024 erwarten für das Börsenjahr, darüber sprechen wir dann in der nächsten Ausgabe. Und bis dahin wünsche ich euch schöne Feiertage, alles Gute, erholt euch gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank, lieber Stefan. Wieder ein spannender Einblick in die Vorgehensweise von ihm und wie er den Markt auch so einschätzt.
Ja.
Ich glaube, wir können erstmal ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Der Monat November lief doch eigentlich ganz gut, oder?
Katsching, katsching, katsching. Es war der beste des Jahres.
Ja. War tatsächlich der beste Jahr und auch, ich glaube, also Anfang 2021, glaube ich, auch, ja, war das letzte Mal so gut. Also Hut ab, war ein schöner Monat, tat wieder gut, nachdem 2 Monate eher so ein bisschen das, ja, graue Wetter Einzug gehalten hatte. Insofern interessiert mich jetzt natürlich, was hast du Neues gekauft?
Air Products and Chemicals, ich habe es letzte Woche schon angesprochen. Ihr findet auch in den Shownotes natürlich nochmal dazu unsere oder meine Einschätzung. Ich habe eine Checkliste ja gemacht, hatte ich mit dir auch am Telefon schon besprochen.
Stimmt.
13 Punkte. Schönes Feedback gab es dazu auch, dass man gesagt hat, Mensch, Philipp, du gehst gar nicht so wirklich auf die Wettbewerber ein. Also Linde und Air Liquide, haben sie recht? Jetzt habe ich mir überlegt, wie kann ich das in diese Checkliste vielleicht noch mit einbauen? Und ich glaube tatsächlich, auch hier wieder die Fakten lügen nicht. Starke Wettbewerber haben stärkere Kapitalrenditen, würde ich sagen. Also Gesamtkapitalrenditen. Nehme ich mit auf. Ich werde jetzt immer dazu, also diese Checkliste machen, bei den Unternehmen, wo ich einsteige. Ja, so kontrolliere ich mich auch mal selber, zwinge mich dazu, nicht irgendeinem Hype aufzusitzen. Aber ja, ich freue mich sehr, dass ich bei Air Products mit dabei bin. Tolles Unternehmen und ich glaube, wir haben hier doch ein bisschen Potenzial und ich erwarte tatsächlich Kursgewinne im Schnitt pro Jahr von knapp 12,5%.
Ja.
Plus steigende Dividenden.
Wäre ja vernünftig.
Und ja, dazu natürlich wie immer mein ETF-Sparplan auf den MSCI World. Und bei dir, hier sehe ich schon wieder.
Ja, ist ein bisschen mehr passiert.
Ein kleines Buch.
Verkauft hast du nichts?
Nein.
Okay. Oder?
Nein.
Dann lege ich mal los mit meinen Verkäufen lieber. Erstmal, ich hatte ja schon letzte Woche angekündigt, 25% meiner Nvidia-Aktien abgegeben zu haben. Am Hoch tatsächlich auch, also knapp unter den $500-Marke. Ja, einfach wegen der gewissen Übergewichtung, die Aktie jetzt mitbringt. Natürlich auch eine gewisse hohe Bewertung, die auch jederzeit danach schreit, auch mal einfach mal 10%, 15%, 20% abzulassen, wenn nicht sogar noch einen Ticken mehr. Und dann kann man ja immer noch überlegen, ob man wieder reingeht mit frischem Kapital. Oder man muss ja auch sagen, ich habe das Doppelte des investierten Kapitals wieder rausgenommen und der Rest läuft jetzt ordentlich weiter und ist immer noch einer der größten Positionen in meinem Depot. Insofern war das, glaube ich, einfach nur ein vernünftiger Move. Die Zalando-Aktie habe ich jetzt auch endgültig rausgeschmissen.
Hattest du nicht einen Sparplan sogar?
Ich hatte zeitweise einen Sparplan auch runterzu. Das hat dann auch dazu geführt, dass dieses Minus nicht so groß war. Aber ich sehe tatsächlich jetzt auch relativ wenig, gerade auch aufgrund dessen, dass jetzt, ja, also
bestellst du weniger bei Zalando?
Ich habe tatsächlich die App sogar gelöscht, einfach weil ich natürlich auch sparen möchte. Ich habe keine Lust, also weißt du, es verleitet ja eher dazu. Ich habe mir selber einfach gedacht, okay, warum bist du jetzt wieder auf der App, schaust du nach Angeboten, brauchst du eigentlich nichts. Ne? Und das ist so eine Selbstdisziplinierung und ich dachte mir einfach so, mittlerweile geht es auch alle ihre Gelder zusammenhalten, stehe ich nicht mehr ganz so hinter der Investition und habe einfach jetzt hier die Verluste realisiert. Es war nicht allzu groß, aber als Sparplan gelaufen ist, war es jetzt auch keine üppige Position. Insofern kann man darauf auch gern mal verzichten und dann natürlich auch mit Gewinn verrechnen. TeamViewer habe ich jetzt auch rausgeschmissen, endlich. Hat eine Weile gedauert, aber auch hier sehe ich tatsächlich wenig
Aufwärts. Obwohl es eigentlich ein cooles Produkt ist. Ein
cooles Produkt, lief auch gut und jetzt, aber die letzten Quartale haben wir gezeigt, dass wir da irgendwo Steine im Weg liegen, die ich jetzt auch nicht mitgehen möchte und da möchte ich auch groß jetzt ein bisschen aufräumen im Depot. Und
das machst du richtig.
Mercado Libre habe ich verkauft und Mercado Libre ist ja richtig gut gelaufen, wachsen auch nach wie vor sehr, sehr gut. Tatsächlich finde ich auch gerade die politische Entwicklung in Argentinien sehr, sehr gut. Endlich mal ein liberales Land, was mehr auf Markt setzt und nicht mehr auf Sozialismus. Insofern ist das eigentlich positiv für Mercado Libre. Die Aktie ist sehr gut gelaufen, sehe ich auch mit Rücksetzungspotenzial im Moment. Habe hier einfach Gewinne mitgenommen, die waren nicht schlecht, weil ich auch, also da das jetzt eine Aktie recht viel kostet, die haben einen recht hohen Preis, habe ich hier zwei gehabt, die ich sage mal, mit guten Gewinnen auch verkaufen konnte. Insofern war das steuerfrei und tut mir ehrlich gesagt, nee, ich vermisse sie nicht im Depot und deswegen auch das kein Thema. Ja, frisch freigesetztes Kapital bedeutet auch wiederum neue Käufe und da habe ich angefangen mit Kering. Ich finde die Bewertung sehr, sehr günstig. Im Gegensatz zu Zalando ist es einfach eine andere Kosten oder andere Kundenstruktur, die natürlich auch andere Gelder mit sich bringen. Klar. Ich glaube, Kering hat so das Tal der Sohle, genauso wie LVMH übrigens, erreicht. Können wir gut vorstellen. Und das ist auch eher als Trade gedacht, dass es hier eher eine Aufwärtsbewegung gibt. Langfristig halt, bin ich mir nicht so sicher, aber ich würde, glaube ich, erstmal als Trade das Ganze sehen, vor allem als Turnaround-Geschichte. Dann habe ich die Seitwärtsphase von Supermicrocomputer genutzt und da bin ich eingestiegen wieder. Denn ich glaube, dass gerade auch die Vorzeichen nach den Quartalszahlen von Nvidia und Co., dass es einfach immer mehr Rechenzentren gibt, dass es da auch die Nachfrage sehr hoch nach kostengünstigen und auch energieschonenden Geschichten. Und das bringt ja Supermicrocomputer alles mit. Deswegen glaube ich, werden auch hier die nächsten Quartale weiterhin gut laufen. Auch das eher als kurzfristig bis mittelfristiger Trade, also sprich auf vielleicht ein Jahr Basis oder eben sogar kürzer gedacht. Dann etwas Überraschendes, würde ich sagen, für die meisten. Ich gehe hier auch den Gedankengang von TraderFox mit, um mich hier nicht mit eigenen Federn zu schmücken. Dropbox hat ein KGV für nächstes Jahr von 13. Sie machen Gewinne, die skalieren diese Gewinne. Sie haben ein ordentliches Wachstum, also ein solides Wachstum, für einen Tech-Sektor jetzt nicht allzu üppig, aber trotzdem solide. Und dazu noch die KI und Datenfantasie. Der Ausbruch ist gelungen, auch charttechnisch. Insofern bin ich diesen Trade mitgegangen. Wie lange ich den halte, weiß ich nicht. Ich glaube, dass man hier schon noch einiges sehen kann bei Dropbox und vielleicht kann auch hier, naja, sehe ich vielleicht schon nochmal eine 50%, 60% Rallye, wenn so lang die Zahlen so bleiben, ne, wenn die Gegebenheiten so bleiben, bin ich davon eigentlich überzeugt, dass sie da Gewinne machen und das nicht alles irgendwie verschönert wurde, sondern hier fundamental wirklich gut dasteht, fühle ich mich eigentlich ziemlich sicher mit diesem mit dieser Position, weshalb ich da eigentlich keine große Angst vor irgendwelchen stärkeren Einbrüchen habe. Also Chancen-Risiken-Verhältnis ist einfach in meinen Augen völlig intakt. Dann erst ganz frisch jetzt im Depot, Johnson & Johnson.
Du bist dabei.
Ja, und ich habe mir gedacht, musst du jetzt einfach mal machen, weil ich hatte noch im Chartcheck vor vielen, vielen, ja mittlerweile Monaten, muss man sagen, gesagt, wenn die Aktie bei $150 ist, dann hat man die Chance. Dann kann man das machen, da hat man einen schönen Boden, langfristig, toll, gut bewertet. Und jetzt habe ich gedacht, mach's halt einfach, ne? Warum auch einfach warten?
Das machst du richtig.
Und jetzt habe ich diesen Dividendenwert für mich eingesammelt, ich glaube auch für sehr lange Zeit. Außerdem hat der erhöhte Meggens-Sparplan und auch der Disney-Sparplan gegriffen. Die habe ich extra etwas erhöht, weil Meggens war am Tief und Disney auch zu dem Zeitpunkt, also es war Mitte des Monats. Und ja, das hat sich bisher schon ganz gut gelohnt. Insofern Einkaufstour beendet. Schauen wir mal, wie es so im letzten Monat dann noch vonstatten geht.
Was waren denn bei dir?
Kursbewegungen.
So, ich fange an und dann kannst du dich nach oben weiter in weiterarbeiten. Ja? Mhm. Auf Platz 3 bei mir. Brookfield Asset Management plus 17,66%.
Letztes Mal noch letzter, ne?
Ich ich sag's dir. Wo ist es denn hier? Bam.
Hatte, glaube ich, den stärksten Abverkauf mit, ne?
Fast, ja. Mit fast 8%.
Ja. Ja, und jetzt mittlerweile auf dem Allzeithoch wieder.
Und jetzt,
so schnell geht's.
Jetzt kommt der Papa. Ja. Denner hier, 20,97%. Und hier ärgere ich mich maßlos, dass ich hatte es, glaube ich, noch im letzten sogar überlegt, naja, kaufst du jetzt hier nach oder nicht? Und hätte ich natürlich richtig geil mit hochgenommen.
Ja, aber darf ich hier vielleicht kurz die Angst oder diesen Ärger nehmen? Die Aktie ist technisch natürlich zurückgelaufen, aber jetzt gibt es einen ganz wichtigen Widerstand, der genau bei 224 steht. Das waren vorher mal Tiefs. Die sind jetzt quasi angelaufen. Hier schreit es nach kurzfristigen Gewinnmitnahmen. Also, dass die Aktie nochmal Richtung 200 läuft, ist sehr wahrscheinlich. Und der Abwärtstrend ist auch noch intakt. Insofern, es findet sich noch eine Gelegenheit, Philipp. Den Ärger kannst du vertagen.
Okay. Und plus 28,44% CrowdStrike.
Ja, das hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Bei mir die Top 3. Shopify mit 52% ordentlich Rallye gemacht. Block mit 54%, klar, von Tiefs, ne, das muss man auch sagen, ist das immer relativ gesehen, auch ordentlich angestiegen. Oscar Health, ich bin ja investiert, ist ein Krankenversicherer, der disruptiert, weil er das Ganze digital aufbaut und tatsächlich ein, wie ich finde, sehr spannendes Unternehmen eines Gründers aus Deutschland, dem Herrn Mario Schlosser, und 59% die Aktie gemacht. Nach den Quartalszahlen hat man eben gesehen, dass sie richtig Potenzial da ist und da hat die Aktie gut Gas gegeben. Trotzdem eine sehr volatile Geschichte. Ich möchte davor warnen, hier einfach blind reinzugehen und dann eher Stabilität zu erwarten. Das ist hier wirklich nicht der Fall. Und da spreche ich aus Erfahrung.
Meine Flops. Auf Platz 3 ist Air Products mit minus 4%. Dann General Mills mit minus 7% und Humana mit minus 8,37%.
Okay.
Wie war es denn bei dir?
Ja, Viva Systems hat federn lassen minus 12%. Sea Limited minus 13% und ja, aufgrund der ganzen Geschichte mit der Zusammenarbeit von B. Riley Financial mit einer Tochterfirma, die da wohl, naja, ein bisschen in der Kritik steht, beziehungsweise hier auch dem Betrug nahe kommt, da kommt es darauf an, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Klar, 51% ist hart, sieht auch nicht schön aus im Depot, allerdings bleibt es ein ziemlich hoher Dividendenwert und die 1 Dollar je Aktie zahlen sie weiterhin, also fundamental sieht es eigentlich nicht so schlecht aus, ist eher so die, naja, ja, die Frage, ob da jetzt was dran ist an diesen Gerüchten oder nicht, muss man halt jetzt sehen und dann neu bewerten, wenn es mehr Fakten gibt dazu.
Ist aber schon ordentlich, ne?
Ja, absolut.
Kommen wir zu den Top of the Pops. Erzähl mal bitte, was sind denn deine Top 3?
Ja, meine besten 3 im Depot sind nach wie vor Amazon mit 238%, Apple mit 300% und Nvidia mit 635%. Gebe ich da ja auch, ich sag mal, eine Wette drauf, dass es auch weiterhin so bleibt, wobei jetzt mittlerweile Microsoft von hinten sich anpirscht und auch tatsächlich die ehemalige Shop-Apotheke ganz schön Gas gibt mit fast 200% plus mittlerweile. Auch nicht schlecht.
Bei mir Visa 133%, dann geht's weiter, Microsoft 155 und CrowdStrike plus 371 und ich denke auch gar nicht daran zu verkaufen. Was sind denn bei dir die Flops immer noch in deinem Depot?
Immer noch ist gut, das sind so die Klassiker. Upstart mit minus 80%, Teladoc Minus 88% ist also ein Prozent gestiegen. Also zumindest von dem Tief, ja. Ja, und natürlich Digital Turbine mit einer Restposition von minus 92%, auch da also das Minus tief. Aber wie gesagt, kleine Positionen, die das Depot am Ende gar nicht so stören.
Bei mir ist es mit minus 12% die Pepsi, mit minus 14,78% Royalty Pharma und mit minus 15% General Mills. Kommen wir zur Depot Performance und ich würde von unten anfangen. Wir haben heute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 auf Platz 9. Der MSCI World mit 5,71%.
Trotzdem gut.
Ja, muss auf der 8 mit 5,75% der S&P 500. Ich bin auf der 7 mit dabei mit 6,48%. Unser Fonds dann mit 7,05%. Dann bist du auch schon dabei auf Platz 5 mit
7,7%.
Anschließend haben wir den Euro Stoxx 50 mit 8,5%. Der DAX auf der 3 mit 9,85%. The future starts now mit 10,27% unser Portfolio. Bitte nicht investieren. Ja. Also wir machen das Ding ja auch bald platt, ne? Ja. Das muss man tatsächlich sagen. Nichtsdestotrotz, irgendjemand hat für 150, aber das hat sich auch schon gelohnt.
Ja, eben, also ein Plus. Also wer da auch investiert hat, läuft
es
halt.
Es ist nur noch die Nasdaq mit minus 11,7% und vielleicht schafft die es ja auch noch.
Ja.
Das wäre natürlich Wahnsinn. Und Platz 1, die Nasdaq 100 mit 11,52%. Herzlichen Glückwunsch. Und natürlich, wir bedanken uns bei allen, die jetzt sagen, sie investieren natürlich auch nochmal in unseren Fonds. Jemand hat auch gekauft. Wir freuen uns sehr. Und jetzt ist natürlich Cash is King, Marcel.
Dividenden.
Wo hast du denn noch alles Dividenden bekommen?
Starbucks hat gezahlt. Paychex, Kencora, also sprich ehemalig Amerisource Bergen, Apple, ASML, JP Morgan Chase hatte noch und Stryker hatte auch noch bezahlt. Also doch interessante Dividenden.
Ich habe Dividenden bekommen von General Mills, Bud, ASML, Procter & Gamble, Realty Income, Starbucks und auch Paychex.
Was? Jetzt bin ich gespannt. Ich frage, wem kaufst du als nächstes?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht so wirklich eine Ahnung. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich jetzt einfach mal anfange, irgendwie immer einen Teil nachzukaufen bei meinen schlechtesten des Monats.
Ja, warum nicht?
Aber jetzt hätte ich jetzt... Denner hier sagst ja, soll ich nicht. Die Männer will ich jetzt erstmal abwarten, was da rauskommt.
Ja.
General Mills vielleicht. Aber mal gucken. Eigentlich habe ich mir schon Weihnachtsgeschenke gemacht mit Air Products.
Ja.
Deswegen plane ich eigentlich diesen Monat auch nur noch Türchen zu öffnen, anstatt meinen Geldbeutel.
Ja, also General Mills habe ich mir heute auch angeschaut, tatsächlich schon in der Vorbereitung.
Ja.
Und tatsächlich finde ich es gar nicht so unspannend. Also da kann man durchaus gerade... Naja, ich will jetzt nicht immer böse wird schon Schnäppchen sagen, aber ich glaube, dass das, wenn die Aktie nochmal auf die 60 trifft und dort hält, sind das gute Vorzeichen für eine Turnaround-Geschichte. Meine Kaufkandidaten sind aktuell immer noch Realty Income, sehe ich immer noch als Kaufkandidat, aber warte ich noch ein bisschen auf den Rücksetzer, den,
da
der wird kommen.
Gut nachgekauft.
Da hast du
das
perfekt nachgekauft.
Ich glaube, das
top.
War...
Top, weil dann eben da... die Inflationsdaten, ich sag mal, den schnellen Wandel gemacht hat. Aber das konnte keiner vorhersehen. Das war einfach ein sehr guter, ja, du hast diese leicht verschwommene Glaskugel, von der wir heute schon mal gesprochen haben. Estée Lauder finde ich spannend und Zoom, ja, zwei Gefallene, die ich aktuell so gut bewertet finde, dass es irgendwo auch mal reizen könnte. Gerade bei Zoom, muss ich sagen, sind die Quartalszahlen so schlecht nicht gewesen. Man hat Wachstum, solide Konstrukt an fundamentalen Daten. Ich werde es mir anschauen. Es ist nicht so, dass ich jetzt sofort kaufen werde, aber sind zumindest auf der Liste ganz oben. Es gibt da natürlich noch weitere, aber die sind mir jetzt so ganz spontan mit eingefallen.
Kommen wir zur Aktie der Woche. Und wer ist es geworden, lieber Marcel?
Ja, es ist die Aktie von SoFi.
Also nicht Sophie, sondern SoFi.
Genau, S-O-F-I. Und die.
Was machen die denn?
Ja, sie sind oder mal gestartet als, ich sag mal, günstiger Kreditvergeber, gerade für Studentenkredite. In den USA ist es ja anders als bei uns. Dort muss recht viel investiert werden, um studieren zu können. Und dazu braucht es Kredite und die sollten natürlich günstig möglich sein. SoFi ist mittlerweile auch selbst eine Bank. Sie haben die Banklizenz, die Vollbanklizenz und bieten, ich sag mal, alles Mögliche im Bereich der Finanzen an. Ne? Also vom persönlichen Darlehen bis hin zur Banktätigkeiten, natürlich auch Geld hin und her transferieren. Also sprich das ganz typische Geschäft, was man auch durchaus bei PayPal kennt. Aber natürlich auch weiterhin die privaten Studienkredite und Allgemeinkredite, muss man ja sagen. Auch Versicherungen und Reisen mittlerweile. Also sind da, ich sag mal, schon ein sehr breiter Anbieter von finanziellen Lösungen. Und sie werden unter anderem mit profitieren, na klar, der Leitzins erhoben worden. Das heißt, auch da haben sie eine gute Gap, weil sie natürlich da auch die Ersparnisse natürlich auch wiederum selbst mit dem Geld arbeiten können. Andererseits können sie Kredite vergeben an sich selbst, aber auch an Partnerbanken. Insofern ist auch das eigentlich, gerade wenn das Thema Umschuldung kommt, ist der allgemeine Kunde natürlich geneigt, da den möglichst besten Zins zu bekommen. Und den kann Sofal bisher immer ganz gut leisten.
Eine Finanz-App.
Ja, so könnte man es kurz
sagen.
Weißt
du, was, wenn ich das hier so sehe, ja, persönlichen Kreditbanking, Kreditscore, dann natürlich auch für Häuser, Studentenlohn, Versicherung, Reisen, Kreditkarte, investieren, das ist für mich so ein bisschen, hier fehlt eigentlich nur, dass PayPal zuschlägt.
Oh, ja, das wäre natürlich eine interessante Geschichte.
Hm. Würde Sinn machen.
Könnte Sinn machen.
Wobei dann würde PayPal vielleicht endlich mal Gas geben.
Wer sagt's denn? Wer sagt's denn jetzt, ne?
Du wirst es sehen, wenn ich kaufe, dann
ja.
Das Unternehmen ist spannend, sie sollen profitabel werden ab nächstem Jahr.
Genau, sie wachsen auch gut nach wie vor. Sie
haben schöne Margen hier, 81% Bruttomarge. Ja. Das gefällt mir, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich kann es verstehen, dass es aus der Community kommt. Natürlich fragen sich auch einige,
kleine
warum
Position.
Ist
kleine
die,
Position,
ja, bitte. Ganz klein. Warum ist die Aktie so stark runtergekommen, obwohl eigentlich alles gut ist? Es ist ein volatiler Wert, ganz einfach. Und die Zahlen waren gut. Das war auch zeitweise eingepreist. Ich meine, die Aktie ist von 4,50 Dollar hoch auf 11. Ja, in recht kurzer Zeit, in wenigen Monaten, natürlich ist da eine Volatilität drin. Und auch da wird sich auch zweiterweise mal wieder etwas beruhigen müssen. Und dann wird die Aktie wieder anspringen und dann wieder runter. Also nichts für schwache Nerven. Niemand, der 20% Minus mal nicht aushalten kann, sollte hier zuschlagen. Es ist
und oder ein bleibt, schöner Sparplan.
Ja, und selbst da aber nicht sensibel reagieren, wenn es eben doch mal 10-15% Minus sein sollte. Dann könnte man sagen, habe ich günstiger nachgekauft.
Hast du eine Investmentidee? Ich sehe hier nichts. Soll ich mit meiner anfangen?
Fang mit deiner an. Ich habe aber eine.
Ganz klar, Berkshire Hathaway. Ich bin hier überzeugt, Charlie Munger, mit dem, was ich vorhin vorgelesen habe.
Bist du investiert?
Nein.
Eben.
Aber ich müsste eigentlich.
Höchste Zeit.
Ich glaube, vielleicht wird das mein Sparplan.
Oh.
Das wäre der
Hammer.
Jetzt übernehme ich den ganzen Laden.
Ja, jetzt ist er deine. Ja,
jetzt geht's los. Ja, also Berkshire Hathaway, ich glaube tatsächlich, die besten Jahre sind noch vor ihm.
Okay, interessant. Meine Investmentidee ist nach den Quartalzahlen auch Autodesk. Ich bin bei Autodesk sehr.
Wir sind investiert.
Mit Autodesk sind wir investiert.
Nicht bei Autodesk.
Nee, wollte ich schon sagen.
Bei AutoZone sind wir investiert. Oh.
Aber hier beim Future Starts noch was, ne? Oder? Nee, bei unserem Fonds.
Naja, aber da sind wir mit AutoZone, The Future Starts.
Ja. Genau, also Autodesk hat natürlich mit Autos nichts zu tun. Sie sind ein Softwareanbieter, gerade auch für das ganze Thema 3D und Realty, also das ganze VR-Thema und so weiter, bringen sie eben sehr viel Software mit, damit da eben auch gerade auch das CAD-Thema ist stark in der Nachfrage. Dieses Unternehmen wächst solide, nicht üppig, nicht grandios und die Aktie hat halt jetzt eine sehr lange Seitwärtsphase. Seit Anfang Juli läuft diese Aktie, ich sag mal, eher in einem tendenziell aufsteigenden Trend und das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist eine gewisse Stabilität. Hier scheint es so zu sein, als würde sich Druck aufbauen, Kaufdruck regelrecht, wenn der Ausbruch kommt, ist hier der Weg Richtung 250, 275 durchaus denkbar.
Und sind auch schöne Margen da.
Eben, sie verdienen ordentlich Geld.
91% Bruttomarge.
Mhm. Hui. Bewertung ist nicht ohne, aber es liegt natürlich auch mit an dem Wachstum, ist nach wie vor ein Wachstumswert. Sie haben tolle Aussichten gebracht und ich glaube, wenn der Knoten hier platzt, ist ja richtig Luft drin nach oben. Aber auch nach unten, sollte der nach unten platzen, ist auch da Luft nach unten drin. Charttechnikerseits zumindest. Ne? Ich überlege es mit in den Chartcheck zu nehmen, der ja dann auch im Dezember so nach und nach mal wieder kommen
wieder
könnte.
Da.
Er kommt zurück. Ja.
So, Quartalzahlen. Nächste Woche, was steht an?
Ja, es wird Zahlen geben von AutoZone, du hast gerade drüber gesprochen. Nio wird die Zahlen zeigen. MongoDB wird auch ein spannender Kandidat im nachbörslichen Handel. Dienstag, Asana ist mit dabei. Mittwoch gibt es von Brown-Forman die Quartalszahlen. Viva Systems wird nochmal die offiziellen Zahlen vorlegen. Chevy, C3 AI, auch immer so eine Hype-Aktie hier und da, muss man auch ein bisschen aufpassen. Donnerstag die Zahlen von Ciena und Broadcom werden auch berichten.
DocuSign
wird berichten und ja, dann ist die Woche und eigentlich auch die Quartalssaison komplett durch. Ja.
Dividenden gibt es nächste Woche von Pfizer am Montag, dann am Dienstag Johnson & Johnson, Dolby, Lowe's wird bezahlen, am Mittwoch LVMH Southern Company, am Donnerstag noch Thales. Und am Freitag Eli Lilly, Amgen, Unilever, Dow, Constellation Energy, Yum Brands ist auch mit dabei. Also hier ist für jeden etwas dabei. Und jetzt Marcel, gibt es gleich Essen? Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, einen schönen ersten Advent. Und dann bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut's einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.